Johannes der Täufer ist eine verstörende Gestalt. Wuchtig tritt er den Menschen am Ufer des Jordan und damit uns heute entgegen. Ein gewaltiger Prediger, der mehr allerdings von den üblen Seiten des Lebens zu wissen scheint als von den schönen. Kompromisslos prangert er Sittenverfall und Sündhaftigkeit an, gleich ob König oder Knecht ihm dabei vor Augen kommt. Johannes' Aufruf zur Umkehr ist anstrengend und berührt, unangenehm. Umkehr ist immer peinlich, schmerzlich, anstrengend. Umkehr setzt die Einsicht voraus, dass unser Leben durch unsere eigene Schuld nicht gut gelaufen ist. Umkehr tut weh. Wir sind an uns selber, aneinander und vor Gott zum Sünder, zur Sünderin geworden. Wir stehen nicht gut da. Wir geben kein schönes Bild ab. Wir können uns nicht verstecken hinter Karriere, Bankkonto, Lebensleistung und genauso wenig hinter einer maroden Kindheit, einer orientierungslosen Jugend, einem chancenlosen Dasein in einer kalten Welt. Vor Johannes steht jeder und jede nackt. Niemand wird behaupten, dass solch eine Erkenntnis ein heiteres Herz beschert, dass sie Anlass zu Jubel oder Übermut wäre. Leicht zumute ist dem Sünder der Sünderin ja erst dann wieder, wenn die Schuld angeschaut, ausgesprochen und vergeben worden ist und wenn der Schande, dem Schaden und dem Schmerz ins Gesicht gesehen wurde. Johannes, der Verstörende, ruft in den Menschen, die ihm begegnen, in uns das Verstörende ihres und das Verstörende unseres Lebens wach. In vielen Bildern und Plastiken wird Johannes als ein sperriger und rauer Mensch gezeichnet, als einer, der alles andere ist als ein sensibler Schöngeist, ein zart beseiteter Asket. Gerüstet für ein Leben in der Wildheit der Wüste trägt er nicht die Kleidung der kultivierten Städter, sondern die der Nomadenhirten. Seine Nahrung sind wilder Honig und Heuschrecken, eine für unsere Essgewohnheiten eher unappetitliche Vorstellung. Erst beim zweiten, vorurteilsfreieren Blick fällt auf, dass sich nur das weiche, feine Unterhaar des Kamels zum Verspinnen eignet. Die groben Deckhaare sind für die Herstellung von Textilien unbrauchbar. Der Ledergürtel des Johannes ist praktisch beim Arbeiten, beim Wandern und beim Predigen. Und so ist seine Kleidung seinen Lebensumständen präzise angepasst, schützend in der Gluthitze des Tages wie in der Eiseskälte der Nacht. Denn Johannes verschwendet keine Zeit mit irdischen Dingen. Und die Heuschrecken? Heuschrecken sind, wenn auch mit Einschränkungen, eine koschere und sehr eiweißreiche Nahrung. Sie ermöglichen ausgeprägte geistige Leistung, halten den Leib stabil, die Muskeln fest und leistungsstark. Und der Honig schützt vor Krankheiten und ist nur mit Respekt vor dem Bienenvolk, mit Sachkenntnis und manchmal auch allein nur durch List zu gewinnen. Johannes ist also kein zorniger Aussteiger, sondern ein konzentriert lebender Mann mit spiritueller Begabung. Er ist kein wütender Unheilsprediger, sondern ein selbstbewusster und von seiner Sendung überzeugter Gottliebender. Für ihn stellt die Welt, seine Kleidung, seine Nahrung, das bereit, was er braucht, um vom Wort Gottes Zeugnis geben zu können. Für das Kommen seines Reiches, für die Herrschaft Gottes unter den Menschen in seinem auserwählten Volk, wirft Johannes alles, sogar sein Leben, in die Waagschale. Sowohl in der Banalität des Alltages, als auch am Ende endgültig als Märtyrer unter dem Henkersbeil des Herodes. Johannes ist kompromisslos und unbestechlich. Was aber geht in diesem geradlinigen Mann vor, als in der Menge der eine auftaucht, der anders ist als die anderen und der dennoch genauso getauft werden will wie alle? Der schuldlos Geborene, der die Schuld der Welt auf sich nehmen wird, der Reine, der sich hineinziehen lässt in den Schmutz des Bösen, dem er nicht ausweichen wird. Er, der einzig Heile, der bis zur Unkenntlichkeit zerschlagen am Kreuz ersticken wird. Johannes weiß um die Unmöglichkeit, den Gottessohn zu taufen und ihn damit menschlicher Schuld zu überführen, Er kann es nicht, er kann ihn nicht taufen. Seine Sendung ist nicht darauf ausgerichtet. Johannes predigt die Umkehr zu Gott, hier aber ist einer, der in seiner Person Gottes Kraft und Herrlichkeit ist, auf den alle Umkehr zuläuft. Er bedarf der Umkehr als einziger der Menschen nicht. Wie ihn also taufen? Wird aus dem Verstörer Johannes nun selbst ein Verstörter? Einer, dem der Boden unter den Füßen wankt, weil sich über ihm der Himmel öffnet? Johannes, der Cousin, der Zuerstgeborene, der Letzte seiner Zeit, steht vor dem, der Alpha und Omega aller Schöpfung und Geschichte ist. Er steht vor dem fleischgewordenen Wort, vor der endgültigen Predigt des Vaters. Johannes und Jesus. Untrennbar nun aufeinander bezogen, so wie damals, als sie sich noch verborgen in den Leiben ihrer Mütter Maria und Elisabeth zum ersten Mal begegneten. Zwischen ihnen entspinnt sich ein Dialog, wahrhaftig und kraftvoll, der auf den einzig möglichen schlichten Satz zuläuft, den Jesus dem Johannes sagt: Lass es geschehen. Lass sie zu, meine Liebe, meine Geste der Hingabe und der Demut, lass sie zu, meine Solidarität mit den Verbogenen, den Verbiesterten, den Verbildeten, den Ungeraden, den Kranken, den Dummen, den Bösartigen, meine Geste der Liebe mit den Sündern. Lass zu, dass du aus den Fugen gerätst, dass du nicht mehr weißt, was du tun sollst. Lass zu, dass sich in dir alles sträubt, wenn Gott die Welt auf den Kopf stellen wird. Und Johannes? Johannes lässt es zu. Er gibt nach und erfährt so das Wunder der Umkehr am eigenen Leib. Nicht seine Macht, seine Wortgewalt, sein Auftrag sind das Ziel, sondern die Macht Gottes, die Wortgewalt seiner Liebe und der Auftrag Jesu. Sie stehen im Vordergrund. Die Umkehr des Johannes läuft auf Jesus zu. Und so erweist er sich, der Täufer und Prophet, als ein Gerechter, gerechtfertigt aus Glauben, weil er Jesus tauft. 3 Jahre später, da wird es eine ähnlich verstehend zärtliche Begegnung zwischen 2 Männern geben. Wieder wird ein Mensch sein Gewand ablegen, sich gürten und die Hände ausstrecken, um Wasser auszugießen, das Gemeinschaft stiftet. Wieder wird sein Gegenüber sich gegen eine solche Zumutung wehren. Und wieder wird es heißen: Lass es geschehen. Das letzte Mal Jesu mit seinen Freunden hält eine ähnliche Zumutung für sie, für den Petrus im Besonderen bereit, wie die, die Johannes bei der Taufe Jesu am Jordan erfuhr. Die Fußwaschung. Der Gottessohn kniet auf der Erde, berührt den Schmutz der Straße und ist sich nicht zu schade, dabei kleiner und geringer zu werden als alle anderen. Und auch Petrus muss lernen, zuzulassen. Gott zuzulassen, sich selber zuzulassen, die anderen zuzulassen. Schuld, Vergebung, Tod und letztlich neues Leben zulassen. Es scheint zum Lernprogramm Jesu zu gehören, mit Menschen das Zulassen zu üben. Hier ist keine devote Sklavenhaltung gemeint, kein bigottes Kriechertum, auch keine scheinheilige Bescheidenheit. Zulassen im Konzept Jesu heißt Gott zulassen. Er will zugelassen werden von den Menschen. Gott drängt sich nicht auf und drängt sich nicht vor. Seine Weise, da zu sein, ist die des Hirten und nicht des Kriegsherrn. Sein Weg ist kein Triumphzug, sein Weg ist der Weg des Wanderers, der kein festes Dach über dem Kopf hat und der nicht weiß, wo er die nächste Nacht schlafen soll. Gottes Anspruch ist nicht der eines Machtwortes, das alle Diskussionen im Keim erstickt. Sein Anspruch ist der des zugeneigten Aufeinanderhörens. Und darin will er zugelassen werden. Das Evangelium von der Taufe Jesu lässt uns vielleicht ratlos zurück. Es bleibt ein sperriges, ein aufforderndes Evangelium im Sinn des Geh und handle genauso. Was also heißt Nachgeben für uns, für die Getauften, für die, die Gott suchen in der Menge der Menschen einer globalisierten Welt, für die, die nie damit rechnen würden, dass er, einmal verborgen oder greifbar, tatsächlich vor ihnen stehen könnte. Was heißt, lass es zu, für sie und mich heute? Um zulassen zu können, braucht es nicht mehr als ein Herz, in dem die Sehnsucht noch nicht ganz gestorben ist. Ein Herz, in dem die Sehnsucht wohnen darf. Ein solches Herz wünsche ich Ihnen an diesem Tag, am Sonntag, an den Tagen der kommenden Woche und immer da, wo Sie spüren, lass es zu.